Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Herzlich willkommen zu den Arbeitswelten. Ich bin Philipp Eins. Eigentlich haben wir uns den Start für diesen Podcast ganz anders vorgestellt. Wir wollten euch mit auf eine Hörreise nehmen zu den Mitgliedern der IG Metall, in die Werke und Betriebe, in die Kantinen und Büros und euch zeigen, wie vielfältig Gewerkschaftsarbeit sein kann. Mit einem haben wir nicht gerechnet und das ist die Corona-Krise. Die ist uns ziemlich in die Quere gekommen und deshalb wollen wir euch nun auf die Arbeitswelten während der Pandemie mitnehmen und für euch ausloten, wie es eigentlich weitergeht. Und das Thema ist Hochfahren nach dem Stillstand. Unter dem Motto stehen die kommenden Episoden und mit dabei in diesem Podcast ist zum einen Birgit Dietze, erste Bevollmächtigte der IG Metall in Berlin. Hallo Birgit.
Hallo.
Und außerdem Stefan Schaumburg, Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. Tag,
hallo.
Stefan. Hi. Ja, man merkt es schon an unserem Setting hier. Wir sitzen uns in ganz sicherem Abstand gegenüber. Die Mikrofone sind eingeschlagen mit so kleinen Plastiktüten, damit wir uns hier nicht anstecken mit dem Coronavirus. Diese letzten Wochen haben unser aller Leben, glaube ich, doch ziemlich verändert und ziemlich durcheinander geworfen. Wie habt ihr die vergangenen Wochen erlebt, Birgit?
Also die vergangenen Wochen sind unfassbar schnell vergangen, muss ich sagen, weil sie natürlich mit einer hohen Turbulenz untersetzt waren. Wir sind bei den ersten Maßnahmen, die sich so langsam verdichtet hatten. Es war Mitte März, wo die Infektionszahlen immer höher wurden in der Bundesrepublik, in Berlin ganz konkret. Und dann verdichtete sich plötzlich, dass mehr gemacht wird. Also das öffentliche Leben beginnt eingeschränkt zu werden. Und in dem Moment haben wir angefangen, wirklich auf Hochtouren zu arbeiten, zu schauen, was verändert sich da gerade im Moment, um darauf zu reagieren und uns hier vor allem intern schnell und zügig aufzustellen, weil uns natürlich als Gewerkschaft sehr klar war, dass auch in so einer Zeit, wo sich so viel verändert, wird sehr rasant und sehr zügig eine Gewerkschaft sehr wichtig ist für die Beschäftigten, sodass wir arbeitsfähig sind und bleiben auch unter diesen neuen Herausforderungen.
Aber was heißt das ganz konkret? Wir sitzen ja hier im Haus der IG Metall in Berlin. Was hat sich hier verändert in den Wochen für dich?
Also normalerweise sind alle hier präsent vor Ort. Wir sitzen in Zweierbüros im Verwaltungsbereich zum Beispiel. Die politischen Sekretäre sind viel draußen in den Betrieben, in Betriebsratssitzungen, auf Betriebsversammlungen, in kleineren Besprechungen, in größeren Besprechungen. Wir haben Versammlungen hier normalerweise im Haus. Und was sich sofort verändert hat, um arbeitsfähig zu sein, ist die Frage gewesen, wie organisieren wir hier den Abstand miteinander? Wie können wir also arbeiten und sicherstellen, dass nicht mehr zwei im Büro sitzen, aber trotzdem zwei tätig sind und zwei arbeiten? Also haben wir Rechner abgebaut, zu Hause aufgebaut, wir haben Laptops angeschafft, wir haben mobile Telefone angeschafft, um zum Beispiel die Verwaltungskolleginnen damit auszurüsten. Wir haben Regeln aufgestellt, Abstandsregelungen, wir haben die Türen plakatiert damit, dass wenn Gäste hierher kommen ins IG Metallhaus, sie sich auch daran halten, unsere Beschäftigten geschützt sind. Wir haben Seife angeschafft, einmal Handschuhe, haben eine Verordnung erlassen, wie hier zu lüften ist. Diese ganzen Dinge, also wir haben im Prinzip den Arbeitsprozess zunächst mal bei uns umgestellt, als Folgendes auch die Prozesse verdigitalisiert. Wir haben ein gemeinsames Laufwerk eingerichtet und durchgespielt, was im Worst Case passieren sollte. Alle hatten Angst vor Quarantäne, beziehungsweise davor, doch vielleicht schnell mit Angesteckten oder mit Infizierten in Kontakt gewesen zu sein. Wir haben hier ein Zutrittsverbot verhängt für alle die, die in irgendeiner Form Symptome oder Anzeichen haben.
Und wenn man das heißt aber eben auch einfach viel Desinfektion, viel Schutz und letztendlich wahrscheinlich auch Webinare statt echten Veranstaltungen, oder?
Ja, das ist ein zweiter Schritt. Der erste Punkt war, dass wir hier arbeitsfähig sind. Und der zweite Schritt war dann sehr schnell, als wir diese Arbeitsfähigkeit hergestellt haben, nach draußen zu schauen und darüber nachzudenken, wie erreichen wir denn jetzt die Betriebe, die Betriebsräte, die Vertrauensleute und vor allem unsere Mitglieder. Wie schaffen wir eine Präsenz in den Betrieben, obwohl wir nicht da sind und obwohl wir nicht da sein können und obwohl dort niemand mehr so wirklich zusammenkommen kann und zwar so, wie wir es kennen. Dann haben wir die Arbeit in den digitalen Bereich sehr fix umgestellt.
Stefan, wie hast du die Wochen erlebt?
Ja, ähnlich. Wir hatten am 5. März eine Sitzung mit dem Vorstand IG Metall, wo wir unser Arbeitskampfkonzept vorstellen sollten. Das ist gar nicht so lange her, aber das sind irgendwie Bilder aus einer vergangenen Zeit, die jetzt gerade bei mir aufscheinen. Wir haben am 14. März die Tarifverhandlungen in Sachsen eröffnet. Da war es schon schwierig und zwei Tage später, an dem Montag, da auch am 16. März, wurden die Tarifverhandlungen endgültig abgesagt für Brandenburg. Im Nachhinein haben wir dann einen sehr schnellen, unter Corona-Bedingungen Tarifabschluss gemacht, der versuchen sollte, den Beschäftigten in Phasen der Krise sowas wie Schutz und Sicherheit zu gewähren. Was die internen Prozesse angeht, haben wir es gemacht, wie Birgit auch beschrieben hat. Wir sitzen ja nun hier im vierten Stock in dem Haus. Wir haben weniger Publikumsverkehr, aber die Frage Schutz der eigenen Beschäftigten stand bei uns auch ganz vorne. Trotzdem mussten wir versuchen, die Arbeit fortzusetzen. Aber wie gesagt, wenn man 6 Wochen zurückdenkt und sich Protokolle aus der Zeit anguckt, dann denkt man, man wäre in einem anderen Jahr gewesen.
Was ist denn für dich ganz persönlich? Du hast mir ja verraten, du wohnst hier ganz in der Nähe, kannst immer zu Fuß fast zur Arbeit laufen. Wie hat sich dein Privatleben da geändert?
Mein Privatleben ist irgendwie eher reduziert worden auf gemeinsames Frühstücken am Sonntag, weil ich ja nicht nur Bezirksleiter in Berlin bin, ich mache das ja kommissarisch, sondern eben auch noch Leiter der Tarifabteilung des Vorstands der IG Metall bin, sodass ich in der Regel 3 Tage hier bin und 3 Tage in Frankfurt bin. Hier habe ich eine Wohnung am Schöneberger Ufer und bin zu Fuß relativ schnell hier und stelle beispielsweise fest, dass in Berlin es schon entspannter erscheint als in Frankfurt. Also in Frankfurt kann ich jetzt 4-spurige Straßen einfach überqueren, ohne rechts und links zu gucken, was unmöglich wäre normal, wenn ich dort ins Büro gehe. Hier in Berlin ist, bis auf die Tatsache, dass leider Kneipen zu haben, dass wir keine Veranstaltung machen können, ist es doch schon anders. Es scheint normaler zu sein. Also wenn man so ein bisschen rumkommt, die Berliner scheinen es irgendwie gelassener zu nehmen, ohne dabei irgendwie unvorsichtig zu sein.
Ja, so sind wir Berliner. Wir sind einfach sehr gelassen. Das ist unsere Natur.
Ja. Das genau. Auch da ist der Berliner ganz vorne, schon klar.
Schauen wir doch vielleicht mal in die Situation der Betriebe hier in Berlin, Brandenburg und in Sachsen. Stefan, du bist ja hier Bezirksleiter. Du hast da eigentlich einen ganz guten Blick rein. Wie sieht's da aus derzeit? Die sollen jetzt ja langsam hochfahren.
Naja, erstmal haben wir die Situation gehabt, dass wir eine ganze Menge Beschäftigte in Kurzarbeit hatten und auch noch haben. Wir haben eine Reihe von Beschäftigten, mehrere 10.000 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen, auch noch sind. Wir werden, glaube ich, eine ganz schwierige Situation dahingehend haben, dass wir heute in dem einen Betrieb über die Einführung von Kurzarbeit reden, die nächste und übernächste Woche notwendig ist, und in anderen Betrieben, in Teilen der Automobilindustrie, darüber reden, wie wir die Produktion wieder hochfahren. Die haben sozusagen ihre Kurzarbeitsphasen überwunden. Dort sind Autohäuser, werden jetzt langsam wieder geöffnet. Die Rahmenbedingungen sind so, dass man in der Metall- und Elektroindustrie auch schon wieder arbeiten kann. Und man darf nicht vergessen, dass es eine Reihe von Betrieben gegeben hat, die in der Zwischenzeit ja auch gearbeitet haben. Für die hat sich kaum was verändert. Sie sind morgens zur Arbeit gegangen, sie haben es schwerer gehabt hinzukommen. Sie mussten teilweise das eigene Auto nehmen, weil empfohlen wurde, nicht mit U-Bahn zu fahren. Sie hatten Arbeitsschutz. Einschränkungen im Betrieb, wenn man jetzt bei den frühlingshaften Temperaturen mit so einer Atemschutzmaske arbeiten muss, dann ist das was anderes, als wenn man sozusagen ganz normal arbeitet. Also wir werden, das ist unsere Einschätzung auch, über die nächsten Monate bis zum Ende des Jahres Situationen haben, dass die einen in Kurzarbeit sind und wir Kurzarbeit organisieren müssen und in anderen jetzt von Woche zu Woche stärker diese Anlaufsituationen entstehen.
In welchen Betrieben könnte es denn als erstes zu so einem Hochfahren kommen?
Ja, wir haben letzte Woche schon bei einem Automobilzulieferer eine Hochfahrsituation gehabt in Sachsen. Das wird ja jetzt so sein, wenn man sich mal die Automobilindustrie anguckt, da müssen sozusagen Vorprodukte erstellt werden, Teile erstellt werden. Wir haben ja auch Umorientierung in der Industrie. Es gibt, soviel ich weiß, zwischen Triumph und Mahle ein Joint Venture, die jetzt Atemschutzmasken, Mahle die Filtertechnik herstellen, Triumph die Textilien herstellen. Dort ist halt sozusagen Bedarf an Produktion. Das wird jetzt
die
gemacht.
Die werden ja jetzt wirklich dringend gebraucht, die Masken. Ja? Das heißt, die müssen hochfahren.
Ja, die werden jetzt dringend gebraucht. Jetzt kommt alles das sozusagen zutage, was man in den letzten Jahren eben gemeint hat, nicht mehr selbst machen zu müssen. Bei den Autos haben wir mal gesagt, naja, das dauert halt, bis so ein Auto aus China, wenn es gefertigt wird, für den europäischen Markt. Bei Opel hatten wir solche Situationen aus China und Korea, die hier verkauft werden sollen. Es dauert halt, bis das Auto da ist. Das kann man ja noch verkraften, aber dass die Frage, ein Großteil der Medikamente, der Grundstoffe für Medikamente, Schutzausrüstung, auch wir als IG Metall Werbemittel, als wir noch geglaubt haben, wir können eine normale Tarifbewegung durchführen, war ja die Frage, wo kriegt man jetzt Werbemittel her für so eine Tarifbewegung, Giveaways, mit Symbolcharakter, alles das hat dann nicht mehr stattgefunden, weil wir viel für unser tägliches Leben, auch viel für unseren Wohlstand ausgelagert haben und aus anderen Ländern beziehen, was jetzt schwierig wird.
Birgit, du hast in den letzten Wochen viele Stunden in einer Telefonhotline gebracht, hier bei der IG Metall, um so ganz drängende Fragen zu beantworten. Mit welchen Fragen kamen die Kolleginnen und Kollegen zu dir?
Das war ganz unterschiedlich und sehr von den Phasen abhängig, in der wir hatten diese Telefonhotline durchgehend geschaltet. Zu Beginn ging es um Fragen von Homeoffice. Also sehr schnell, es war klar, dass die Arbeitsprozesse entzerrt werden und dass alle, die gesund sind und die Möglichkeit haben, mobil zu arbeiten, dass sie mit mobilen Endgeräten ausgerüstet worden sind oder sie ohnehin hatten und vom Homeoffice aus arbeiten konnten. Da kommen natürlich dann konkretere Fragen. Wie mache ich denn das im Homeoffice, wenn ich Kinder zu betreuen habe? Also eine große Herausforderung, die sich als roter Faden bis heute sogar durchzieht. Am Anfang waren es vielleicht in dem einen oder anderen Fall sehr konkrete Erlebnisse, dann aber auch ein bisschen abstrakter, diese Fragestellung, weil natürlich auf den Arbeitszeitkonten, auf vielen Arbeitszeitkonten Plusstunden waren, die man dann entsprechend nehmen konnte.
Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten eben das, was sie zu viel oder an mehr gearbeitet haben, konnten sie jetzt für die Kinderbetreuung verwenden.
Ganz genau. Und jetzt sind die Konten langsam leer und jetzt spitzt sich diese Frage zu. Also ich will sagen, Homeoffice und Kinderbetreuung zugleich bildet sich wie ein roter Faden durch unsere Hotline, durch die Anfragen der Kolleginnen und Kollegen. Das ist etwas, was sehr weit vorne steht. Dann gab es eine zweite Phase, nämlich die der Einführung von Kurzarbeit. Vielleicht auch so ein Stück weit löste sich das ab. Homeoffice war ganz schnell da. Bei der Kurzarbeit ähnlich. Dann zunächst mal konnte auch dort von Pluskonten, also so ein Arbeitszeitstundenabbau hat ermöglicht, dass Beschäftigte, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, aus produktionstechnischen Gründen, dann eben Plusstunden abbauen konnten, sodass eine Kurzarbeitsphase sich ein Stück geschoben hat und dann verdichtete sich das aber sehr schnell. Wir sind gefordert gewesen, zu erklären, wo liegen die Mitbestimmungsrechte, was ist genau konkret zu regeln, was ist zu vereinbaren. Ein sich daran anschließender Punkt war, wie fassen denn Betriebsräte eigentlich Beschlüsse und wenn sie nicht mehr in Sitzungen zusammenkommen können. Also Betriebsratssitzungen sind die Vorschrift. Das heißt, man kommt entsprechend zusammen im Gremium und zwar nicht öffentlich. Und dann hatten wir Anfragen von Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, wo sich die Frage der Nichtöffentlichkeit natürlich stellt. Dann hatten wir räumliche Entzerrungen, die einen im Homeoffice, die anderen in Quarantäne, die dritten vielleicht in der Produktion. Also die Herausforderung, wenn man als Gremium nicht zusammenkommen kann, wie fasst man denn dann wirksame Beschlüsse?
Da denke ich mir jetzt von außen, naja, das ist ja eigentlich kein Problem. Gerade mit Videokonferenzen ist das ja möglich. Da kann jeder zu Hause sitzen bei sich, man schaltet sich zusammen und schon hat man eine Konferenz. Oder
darauf wird jetzt aktuell reagiert. Das ist schon sehr umstritten, ob das ein guter und richtiger Weg ist. Im Moment wird darauf reagiert, es zu ermöglichen, wenigstens temporär bis Ende diesen Jahres, um da Erleichterungen hinzubekommen. Die Herausforderung ist ja immer mit der Frage der Betriebsratsbeschlüsse, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn man sozusagen es aus einer Notsituation heraus angepasst und anders macht und dann niemand um die Ecke kommt und sagt, ihr habt da Fehler gemacht, dann ist es ja unproblematisch. Herausfordernd wird es dann, wenn zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit abgeschlossen wird und die Formalien nicht eingehalten waren und jemand kommt um die Ecke und sagt, das ist jetzt aber nicht in Ordnung gewesen, weil dann hat es entsprechende Rechtsfolgen und die wollten wir natürlich abfedern, beziehungsweise die Betriebsräte waren dabei, uns eben entsprechend zu fragen. Da wird gerade ein guter Weg geebnet. Ich glaube, wir haben uns auch sehr schnell aufgestellt, die verschiedensten Varianten durchzudiskutieren mit den Juristen in Frankfurt und haben, glaube ich, ganz gute Leitlinien auch erarbeitet für die Betriebsräte. Aber das war, du hast ja gefragt, womit waren wir eigentlich beschäftigt? Das war ein dritter wesentlicher Punkt, mit dem wir beschäftigt waren. Und aktuell ist es so, wir haben ja einen Tarifabschluss unter Corona-Bedingungen für unser Tarifgebiet hier bewirkt am 24. März mit einem Tarifwerk, das sehr gut und sehr passgenau auf die Krisensituation reagiert. Und dazu kommen jetzt natürlich Fragestellungen. Erklärt uns das mal, wie schaut es aus? Was genau steht da drin? Welche Rechte haben dann jetzt Beschäftigte mehr? Wie nimmt man die in Anspruch? Wie muss man die Anträge stellen? Und wir haben zum Beispiel einen Solidarfonds, einen betrieblichen Solidarfonds jetzt auf den Weg gebracht durch diesen Tarifabschluss. Und da stellen die Betriebsräte sehr schnell die Frage, was schreibe ich denn jetzt in die Betriebsvereinbarung? Wie berechnet man den Topf? Wer ist berechtigt?
Das Bedürfnis nach Informationen und nach gesicherter Information ist also recht groß. Das sieht man auch, wenn man den Fernseher einschaltet oder die Zeitung aufschlägt. Man sieht aber auch, gerade in den letzten Tagen, lange halten wir diesen Stillstand der letzten Wochen offenbar nicht aus. Einzelhandelsgeschäfte haben wieder geöffnet und auch die Betriebe fahren wieder hoch. Das ist ja auch unser Thema. Ist das eigentlich jetzt zu schnell aus eurer Sicht?
Ich weiß es nicht, ob es zu schnell ist. Es wird sich zeigen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass das Primat der Politik abgelöst wurde durch das Primat der Virologen, auf die man eine Zeit lang sehr stark gehört hat, die jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, sagen, man müsste jetzt eigentlich die Kontaktsperre noch verstärken, um sicher zu gehen. Ob man das Menschen zumuten kann, weiß ich nicht. Wir haben Informationen darüber, dass beispielsweise ja, es auch zu Krisensituationen in Familien kommt, dass die Frage von häuslicher Gewalt zunimmt. Insofern ist der Wunsch nach Öffnung schon verständlich, aber ich glaube, man muss aufpassen, nicht leichtsinnig zu werden. Insofern sehen wir auch das Thema Masken, die wir jetzt auch für unsere Beschäftigten anschaffen, schon zwiespältig. Auch da wurde uns am Anfang gesagt, Masken helfen nicht. Jetzt ist die Maske das Allheilmittel, um wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Da muss man, glaube ich, sehr genau aufpassen und muss diese Fragen von Kontakt, von Abständen weiterhin berücksichtigen. Es gibt, bevor es kein Medikament oder kein Impfstoff gibt, erkennbar keinen wirklichen Schutz. Wenn man diese Abstandsregelung nicht einhält, dann kann es durchaus passieren, dass wir das Ganze nochmal machen. Das will keiner. Aber im Moment bei dem schönen Wetter und bei den Wochen, die man jetzt zu Hause verbracht hat und nichts machen konnte, ist es verständlich. Trotzdem wird man weiterhin mahnen müssen, gerade diese Abstandsregel einzuhalten.
Es geht in Betrieben aber nicht immer. Und die Betriebe müssen irgendwann auch wieder hochfahren. Sonst kommt die Wirtschaft ja gar nicht mehr so richtig in Schwung, beziehungsweise sie kommt komplett zum Erliegen. Wie müssen sich Betriebe und Mitarbeiter jetzt in den kommenden Wochen auf dieses Hochfahren vorbereiten, Birgit?
Also zum Teil, das hat Stefan vorhin gesagt, sind ja einige Betriebe gar nicht runtergefahren. Von denen, glaube ich, kann man lernen. Wie haben die das eigentlich bewerkstelligt? Wie haben sie diesen schnellen Umschwung hinbekommen? Das ist das eine. Ich glaube, das, was Stefan auch gerade gesagt hat, ist das Zentrale. Also wir wollen alle zusammen nicht, dass die medizinischen Systeme überfordert werden. Das ist eigentlich der Maßstab, der ganz vorne steht. Und deswegen sind alle Schutzmaßnahmen einzuhalten, die das befördern, dass wir also keine drastisch hohen Ansteckungsszenarien sehen. Was konkret ist, ist eigentlich, dass man sich durchdenken muss, wenn die Abstandsregeln so sind, wenn klar ist, wie das Virus übertragen wird und was man dagegen tun kann, dann wird es praktisch. Dann ist die Frage, wie kommen denn die Menschen von zu Hause in den Betrieb? Also der Weg zur Arbeit ist mal das Erste. Eine zweite Frage ist, wie wird am Tor dann Fieber gemessen, ja oder nein? Nein, da sind wir in Mitbestimmungsfragen und in Fragen sozusagen der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten unterwegs. Dann ist der Punkt, dann haben wir Büros und Produktion. Wie kommt man denn dahin, dass man umgezogen ist dann für die Arbeit zum Beispiel in der Produktion? Also wie müssen sich Umkleideräume gestalten? Wie stellen wir sicher, dass an einem Umkleidespind nur einer jeweils ist? Oder wie ist dann der Abstand zum nächsten Spind zu gewährleisten? Also müssen wir nicht darüber nachdenken, in kleineren Gruppen zu denken, sozusagen nur kleinere Gruppen dann entsprechend in der Produktion zu haben. In der Produktion selber geht es genauso um solche Fragen, Kantine, Pausenräume, Zusammenarbeit auf engem Raum. Ich glaube, was ich gehört habe, das Lüften ist ein wesentlicher Aspekt. Zum Teil wurde ja jetzt diskutiert auch, ob nicht Unterricht für die Kinder im Freien stattfinden soll. Also die Lüftung, die Frage von Lüftung auch von Produktionshallen ist ein wichtiger Punkt und natürlich die Entzerrung von Schichtgruppen, sodass also produziert werden kann, ja, unter Beachtung von Schutzregeln. Ich glaube, dass das, was wir an Takten und an Produktivität bisher kannten in der Produktion, dass wir da ein Stück weit eine Entzerrung erleben müssen, die einhergeht mit den Schutzmaßnahmen, die jetzt zwingend erforderlich sind, um es zu gewährleisten. Also um einerseits hochfahren zu können, aber andererseits eben den Schutz zu haben.
Du hattest gerade gesagt, wir können auch lernen aus den Betrieben, die gar nicht erst runtergefahren haben. Fällt dir da ein Beispiel ein?
Ja, da fallen mir einige Beispiele ein. Also in Berlin zum Beispiel das Gillette-Werk, kennt vielleicht jeder, Rasierapparate und Klingen. Die Hälfte der Weltmarktproduktion kommt aus Berlin. Die haben genau diese Dinge gemacht. Also die haben sozusagen dafür gesorgt, dass in kleineren Gruppen gearbeitet wird. Die können ganz gut die Abstandsregelungen beachten, beziehungsweise haben die Maschinenbesetzungen so entzerrt, dass das entsprechend möglich ist. Es gibt intern die Möglichkeit, zum Fiebermessen zu gehen. Es gibt ein Zutrittsverbot für alle, die Krankheitssymptome haben, sehr rigoros. Es gibt dort kleinere Einheiten, die regelmäßig dafür zuständig sind, zum Beispiel Geländer und glatte Flächen zu desinfizieren. Überall. Ich war zufällig auch gestern da, weil wir Tarifverhandlungen hatten in einem ganz kleinen Kreis. Und dann kommst du ins Treppenhaus und stellst fest, es riecht wie im Krankenhaus, weil sozusagen alles desinfiziert ist. Also ich glaube, die Entzerrung ist ein wesentlicher Schlüssel, um Abstände, das Abstandsgebot vor allem zu ermöglichen, was die Produktion angeht.
Das sind alles Maßnahmen, die sind sicherlich notwendig, wenn auch auf Dauer sicher nicht wünschenswert. Stefan, wie lange dauert dieser ganze Prozess noch, bis wir wieder so etwas wie Normalität in den Betrieben, in der Produktion haben?
Eine Normalität, wie wir sie hatten, wird es, glaube ich, gar nicht mehr geben. Weil die Frage ist, es hat sich doch durch diese Krise auch was verändert. Birgit hat das gerade gesagt. Wenn die Menschen in den Betrieb gehen und ein anderes Verständnis davon haben, eine andere Wertigkeit von dem Thema Gesundheit haben, dann wird nicht mehr die Frage, wie kann ich möglichst schnell mit möglichst wenig Ressourcen ein Produkt herstellen, damit es möglichst günstig ist, sondern wird doch erstmal die Frage sein, dass der Schutz der Beschäftigten auch in der Produktion höchste Priorität hat und das nicht sozusagen abverhandelbar ist. Ich glaube, wir haben ein Arbeitsschutzgesetz. Das ist jetzt nicht für Corona und für Pandemiebedingungen gemacht, aber es sagt was dazu aus, welchen Stellenwert die Gesundheit der Beschäftigten hat. Und in der Vergangenheit haben wir doch immer erlebt, dass auf der einen Seite Gesundheitsschutz abgewogen wurde gegen, naja, Produktivität, sage ich mal, auf der einen Seite. Und dann war nur die Frage, lasse ich mir Gesundheit abkaufen, in Anführungszeichen, oder versuche ich durch beispielsweise Pausen, freie Tage sozusagen solche Entzerrprozesse hinzubekommen. Wir haben doch Menschen, die jetzt in der Vergangenheit schon mit Schutzausrüstungen arbeiten mussten, was durchaus beschwerlich war. Und deswegen wird es anders sein und nicht mehr so sein wie vorher. Wir werden nicht mehr mit 3 Leuten gemeinsam in einer Automobilkarosse drin sein, um den Himmel in dieses Fahrzeug einzubauen, was jetzt noch gemacht wird. Natürlich wird es weiter Himmel in Fahrzeugen geben. Es wird zwei Alternativen. Erstens wird versucht, das technisch zu machen. Dann ist unsere Frage, was passiert denn mit den Menschen, die es vorher gemacht haben? Oder die Menschen müssen mit Schutzausrüstung anders organisiert das versuchen zu machen, dann ist es nicht mehr so schnell, dann ist es für den Einzelnen belastender, dann brauchen wir andere Pausenregelungen, dann brauchen wir auch andere Zuschlagsregelungen für Arbeit unter erschwerten Bedingungen. Und das wird am Endeffekt im Zweifelsfall dazu führen, dass das Produkt, was daraus entsteht, mit mehr Aufwand, mehr Kosten entstanden ist und dann vielleicht auch nicht mehr zu dem Preis zu haben sein wird. Also der Glaube, es wird nach einer bestimmten Zeit alles wieder so sein wie vorher, darauf kann man sich nicht einstellen.
Was ist denn in den nächsten Wochen aus eurer Sicht die wichtigste Aufgabe, die ihr als IG Metall jetzt vor euch habt?
Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist durchweg, da zu sein für die Mitglieder der IG Metall, für die Beschäftigten, für die Betriebsräte und wirklich im engen Takt zu hören, richtig zuzuhören, was sind die Herausforderungen, die Köpfe zusammenzustecken und nach Lösungen zu suchen, Angebote zu machen, zu unterstützen, zu begleiten, zu beraten, zu beruhigen. Ich glaube, das sind unsere Kernaufgaben, die wir eigentlich immer haben, die wir jetzt sehr verdichtet haben. Das würde ich schon so sehen und so sagen. Was festzustellen ist, dass es natürlich eine Nervosität in der Luft liegt, absolut. Also bei den Beschäftigten, bei den Betriebsräten. Keiner weiß so ganz genau, wie entwickelt sich dann auch der Blick nach vorne, die wirtschaftliche Lage. Wir hören ja aus verschiedenen Branchen schon dramatische Zahlen. Wir treffen jetzt nicht aktuell unbedingt die Metallelektroindustrie, aber über den Tag hinaus werden sich diese Fragen wirklich stellen. Wir werden natürlich hoffentlich nicht, aber vielleicht ja doch die eine oder andere doch wirtschaftliche Krise sehen und vielleicht auch die eine oder andere Insolvenz. Und ich finde, wir müssen frühzeitig gut aufgestellt sein, hinhören und auch weiterdenken über den Tag hinaus, Dinge antizipieren, sozusagen vorwegzuholen, um darauf zu reagieren, um mit Konzepten auch zu kommen und mit Ideen und Vorschlägen.
Also beraten und beruhigen. Stefan, was meinst du, was ist noch wichtig?
Naja, beraten und beruhigen auf der einen Seite, aber Birgit hat das ja angedeutet, auch sozusagen nach vorne zu schauen. Die Themen, die anstehen, die Frage der Transformation der Industrie, die Frage, wie wird sich das mit dem Verbrenner entwickeln, die Frage von Mobilitätskonzepten, alles das steht ja auch an. Das ist ja nicht sozusagen ausgesetzt, sondern da hat im Moment keiner Sinn für drüber nachzudenken. Aber ich glaube, das wird in Zukunft auch so sein. Also insofern werden wir diese Beratung haben. Wir werden unsere Schutz-, aber auch die Gestaltungsfunktion als Gewerkschaften schon wahrnehmen müssen. Und wir werden uns überlegen müssen, wie wir Interessenvertretung zukünftig machen. Ich finde das so witzig, dass jetzt in den Zeitungen steht, dass die Arbeitgeberverbände sich um die Rechtswirksamkeit von Betriebsratsbeschlüssen kümmern. Das hat man bisher auch so nicht erlebt. Das machen sie, um sozusagen sicherzustellen, dass die Kurzarbeitsregelungen, die sie abschließen wollen, irgendwie halten. Insofern werden sich ja auch unsere Durchsetzungsbedingungen in den Betrieben als IG Metall verändern, will ich sagen verschlechtern, aber gemeinsam was zu demonstrieren, gemeinsam irgendwie hinzustehen, das werden wir jetzt am 1. Mai erleben. Das ist ein Modell, was nicht durchgängig gehen wird. Wir werden uns also neue Wege überlegen müssen, wie man Solidarität organisieren kann. Da wird uns was einfallen, da bin ich mir ganz sicher.
Solidarität organisieren während Corona, während der Corona-Krise, das sind sicherlich die ganz großen Themen. Es wird aber auch viele kleine Themen geben, die ebenso wichtig sind. Die sind auch heute in dem Gespräch schon mal angeklungen. Gesundheitsschutz, wie geht's weiter mit der Kurzarbeit, Kinderbetreuung oder auch Arbeiten im Homeoffice. Das sind alles Themen, über die wir in den kommenden Episoden auch weiter sprechen. Eine letzte Frage noch an dich, Birgit. Du wirst im Oktober neue Bezirksleiterin der IG Metall hier in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und das in ziemlich stürmischen Zeiten. Wie bereitest du dich auf den Job vor?
Also die stürmischen Zeiten, die haben wir jetzt natürlich schon eine gewisse Weile und die betreffen auch die Berliner Landschaft, wo ich jetzt ja schon unterwegs bin. Es wird darauf ankommen, genauer zu schauen für dann auch Brandenburg und Sachsen, welche Spezifika und welche Besonderheiten es dort gibt. Es geht um die Fragen der Industrielandschaft, es geht um die besonderen Herausforderungen dort der Transformation. Also das eine ist, genauer hinzuschauen, etwas dazuzulernen jetzt für mich in diesen konkreten Bereichen. Und in dem Praktischen ist es so, dass Stefan ja im Moment Bezirksleiter hier ist. Ich bin noch in Berlin verantwortlich und zuständig und wir haben verabredet, dass wir den einen oder anderen Termin jetzt demnächst auch zusammengestalten werden. Ich bin in Kontakt mit den Beschäftigten der Bezirksleitung bereits jetzt schon zu einigen Arbeitsgebieten. Wir überlegen auch zusammen, wie wir uns gut und klug aufstellen in Zusammenarbeit mit den Bevollmächtigten hier in den einzelnen Geschäftsstellen des Bezirks und der Beschäftigten der Bezirksleitung. Wie kriegen wir das alles gut harmonisiert, um so aufgestellt zu sein, dass wir den Herausforderungen der Zukunft auch gut gewachsen sind?
Es ist noch etwas hin, aber ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Start. Und das war auch die erste Episode der Arbeitswelten. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bleibt gesund. Mein Name ist Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetallbbs.de.